Hey, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord!
Thorsten, die Idee mit dem Ahoi in verschiedenen Sprachen, die war echt gut.
Ja.
Aber dass ich Albanisch genommen habe, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ist jetzt nicht so die typische Kreuzfahrtdestination. Und deswegen habe ich mir gedacht, beim nächsten Mal nehme ich dann doch lieber eine Sprache von einem klassischen Kreuzfahrtziel.
Ja, hast schon recht. Aber Albanien ist ja als Tourismusziel im Kommen, habe ich von irgendjemandem gehört.
Ja, das habe ich auch gehört. Und ich habe, als ich das so über für mich nachgedacht habe, auch mal nachgeguckt. In der Tat fahren sogar die ein oder andere Reedereien auch nach Albanien. Aber bis das zu einem richtig beliebten Ziel wird, kann es vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber heute auf jeden Fall mit einer klassischen Kreuzfahrt-Destinationssprache.
Und welche wäre das? Welche hast du mitgebracht?
Das wirst du dann sehen.
Ah, okay, ja. Schauen wir mal. Oder?
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die vierte jetzt schon, ja, unseres Kreuzfahrt- und Reisepodcasts. Und Oliver, welcher Sprache begrüßt du uns denn heute?
Ja, ich habe mir natürlich wieder was überlegt. Und zwar fahre ich ja Anfang Januar die Metropolentour mit der AIDA Nova, die erste Saison im Winter. Hm. Und die führt natürlich auch nach Rotterdam, wobei ich hoffe nach Rotterdam, die letzten Abfahrten wurde Rotterdam massiv gekürzt aufgrund des Windes. Also ich hoffe, wir kommen nach Rotterdam, die Niederlande. Und deswegen heute Ahoi auf Niederländisch.
Auf Niederländisch.
Und das ist Ahoi.
Okay. Ja, und Oliver, wo fahren wir denn mit unserem Bötchen heute hin?
Ja, das letzte Mal habe ich ja von der Cruise Academy in Frankfurt erzählt. Das war die Route 2, wie ich das genannt habe. Und dieses Mal erzähle ich ein bisschen von der Cruise Academy in Köln, die Route 1. Und da waren unter anderem als Teilnehmer Costa, Cunard, Holland America Line, AIDA und Amadeus Flusskreuzfahrten.
Ja, das scheint ja auch ein schöner Mix zu sein.
Ja.
Genau.
Und für mich natürlich spannend, weil AIDA mit dabei war. Deswegen ging es für mich auf jeden Fall nach Köln. Aber die ersten, die präsentiert haben, waren Costa. Verbindest du denn mit Costa, Thorsten?
Oh, fragst du mich das wirklich? Ich muss tatsächlich gestehen, ich war noch nicht mit Costa. Also ich will nichts Schlechtes sagen. Es ist natürlich eine italienische Reederei, von dem her sehr viel italienischen Stil, gutes Essen, Eis für die Kinder, sehr kinderfreundliche, eine sehr kinderfreundliche Entertainment und so weiter. Und ja, aber vielleicht, du warst auf der Academy dabei, die haben das bestimmt vorgestellt. Ja.
Wobei du nichts gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt so ein bisschen allgemeiner fragt, würde man unter Costa wahrscheinlich eher so die klassische Kreuzfahrt vermuten, die, und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt, die so ein bisschen angestaubt ist, so ein bisschen älteres Publikum vielleicht. Das war so das, was mir, wenn ich an Costa gedacht habe, und ich bin bis jetzt auch nicht auf Costa unterwegs gewesen, das Bild, das so da vorhanden war. Und ja, eine klare Botschaft, die Oliver Bors von Costa da verbreitet hat, war einfach, man möchte weg von diesem Image. Man möchte wirklich moderner werden. Man möchte die Flotte verkleinern, um eben auch die älteren Schiffe, die vielleicht diesem Image doch noch ein bisschen entsprachen, auch quasi loszuwerden. Und man möchte hin von der klassischen Kreuzfahrt zur Pauschalreise.
Da habe ich jetzt gleich eine Frage dazu und die steht auch gar nicht so im Skript, also ich will dich gar nicht überraschen, aber natürlich ist es so, man hört ja links und rechts, dass Costa auch ein bisschen angeschlagen ist momentan und dass da Carnival relativ viel reinschießen muss, um das da auch am Leben zu halten, so wie es ist. Kann das vielleicht sein, dass man dann jetzt versucht, Costa mehr so auf den AIDA-Weg zu bringen, die ja eigentlich sehr viel erfolgreicher unterwegs sind?
Ja, in gewisser Weise vielleicht sogar. Und ich meine, im Prinzip, die Costa Toscana ist ja schon der Klon der AIDA Cosma, also Klon insofern, dass das Schiff natürlich jetzt nahezu baugleich ist. Natürlich in Details anders, aber ich sag mal, wenn man das Schiff anschaut von außen und es wurde auch in einem Film gezeigt, wie es innen aussieht, ja, da kommt einem doch schon vieles sehr bekannt vor. Und wenn man das dann so sieht und man die AIDA-Schiffe gut kennt, dann hat man unweigerlich auch ein Bild davon im Kopf, was an derselben Stelle bei AIDA Nova oder Cosma wäre. Und aber trotz dieser Ähnlichkeit ist es schon auch ein bisschen anders.
Ja, inwiefern anders, meinst du?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also, wenn ich jetzt mal AIDA Nova und Cosma nehme, dann sind die ja schon schön grundsätzlich, ne? Aber jetzt im Vergleich zu Costa Toscana, da wirken die Restaurants durchaus ein bisschen eleganter, der Spa-Bereich vielleicht ein bisschen klassischer. Und damit meine ich jetzt gar nicht dieses Altbacken klassisch, sondern einfach vom Stil her ein bisschen eleganter. Also auf eine andere Art und Weise schön.
Ja, das klingt nach klassischer Kreuzfahrt-Eleganz, so wie man es halt kennt. Ja?
Ja, also bei den öffentlichen Bereichen definitiv. Bei den Kabinen würde ich jetzt sagen, ist man von klassisch doch eher wieder ein bisschen weiter weg. Die hätte ich jetzt mal ganz spontan als quietschig bunt bezeichnet. Aber im Grundsatz, und du hast es ja eben schon gesagt, italienisch, das war auch sozusagen die Kernbotschaft von Oliver Borst. Wir sind Italiener. Ne? Also an Borst das schöne italienische Lebensgefühl mit einer Aperol-Spritzbar. Es ist lebhaft an Bord.
Jetzt hast du uns einen Gong ins Ohr gehauen. Was war das Mikrofon, oder?
Das war das Mikrofon. Ja, ich habe die italienische Lebensart direkt sozusagen ausgelebt und mit den Händen gesprochen.
Und eingeläutet, genau.
Und schon direkt ans Mikrofon. Also, es ist lebhaft. Das hat er auch ganz klar rausgestellt. Und natürlich viele Familien und natürlich internationaler Flair. Und genau deswegen ist es vielleicht, und da komme ich wieder auf deine Frage zurück, vielleicht dann doch so ein bisschen der internationale AIDA-Ableger vielleicht. Mhm. Also für alle die AIDA zu deutsch finden, aber die Schiffe prinzipiell mögen, für die könnte dann vielleicht die neue Costa-Generation an Schiffen genau das Richtige sein, also denen das Publikum
quasi
einfach
AIDA
gerne
International.
Naja, vielleicht schon.
Ein bisschen,
ja. Also,
bisschen, gell?
Ja. Ja, also es ist, also er hat es dann auch eine neue Costa genannt. Ne? Mhm. Also.
Ja, und was gibt's, was ist sonst noch so neu? Also was ist da so neu dran?
Naja, also neu, das beginnt im Prinzip schon bei der Anreise. Bisher war Costa eher für die reine Kreuzfahrt im Prinzip gestanden. Mhm. Und man will wirklich jetzt auch das Flugkontingent stetig ausbauen, dass man auch dann wirklich mit dem Anreisepaket buchen kann. Da sind wir wieder beim Thema Pauschalreise, was ich vorhin eben genannt habe. Und dann wieder die Ähnlichkeit zu AIDA. Unterschiede gibt es aber auch. Die Liegezeiten sind teilweise deutlich länger und bis 24 Uhr. Also man will wirklich den Gästen an Bord, aber dann an Land viel mehr Zeit einräumen.
Das ist dann so das Slow-Cruise-Konzept, das Nico vielleicht auch ein bisschen fährt.
Ja,
so lange Liegezeiten, viel Zeit für die Leute, sich das anzugucken. Ja, ja, okay.
Genau.
Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Ich meine, das ist natürlich auch wieder eine Frage des Preises vielleicht, denn Liegezeiten sind nun mal teuer und beeinflussen ja auch den Reisepreis insgesamt. Aber es ist zumindest mal ein Unterschied, ob ich eben irgendwo bis 18, 19 Uhr liege oder ob ich um 23 Uhr erst an Bord sein muss und vielleicht auch mal an Land irgendwo ein schönes Restaurant aufsuchen kann, um dann wirklich vor Ort auch ja das Lebensgefühl der Destination, wo ich bin, aufzunehmen und einfach auch den Abend an Land zu genießen. Also finde ich, ist definitiv ein Punkt, wo sie sich von anderen ab.
Definitiv. Also ja, ist ja auch bei anderen so im Kommen, längere Liegezeiten sind gefragt, ja, das stimmt schon.
Ja, und auch wenn das Schiff gerne mal das Ziel ist, aber eigentlich fährt man ja schon auch zur See, um irgendwo hinzukommen und dann an Land gehen zu können. Aber ich habe eben das Thema Essen an Land angesprochen. Das Thema Gastronomie oder Essen allgemein war ein Thema. Also ganz klar, und da ist wiederum der Unterschied vielleicht zu AIDA im Allgemeinen. Es ist definitiv kein Schwerpunkt auf einem Buffet-Konzept. Also Service am Platz soll weiterhin der Fokus sein. Was ich gut fand, es gibt ein eigenes Familienrestaurant, wirklich nur für Familien.
Ah, das ist schön.
Das heißt, da dürfen keine, die wenigsten würden es freiwillig vermutlich wollen, wenn man ohne Kind reist, in ein Familienrestaurant zu gehen. Aber nein, es gibt auf jeden Fall dann genug Platz. Mhm. Und das fand ich eine schöne Idee, denn ich glaube, als Familiensatz zu finden im normalen ist Restaurant auch, ist teilweise schon schwierig.
Genau, ist nicht immer so einfach. Da hast du durchaus.
Ja,
ja, finde ich auch eine gute Idee.
Ja. Eine zweite Sache, wo sie wieder so ein bisschen Richtung AIDA gehen, und das ist noch ein Thema für eine unserer nächsten Folgen. Auch Costa hat die sogenannten National Geographic Ausflüge, die AIDA ja auch das erste Mal im Angebot hatte. Darauf würde ich sagen, gehen wir aber in unserer Ausflugsfolge ein, die wir schon geplant haben. Aber auch da sind sie definitiv AIDA ähnlich.
Ja.
Was sie aber auch beim Thema Ausflüge noch machen wollen oder was sie schon tun, man will weg von den klassischen Zielen, also diese typischen Touristenattraktionen, die es so gibt, wobei will weg ist der falsche Begriff, die will man weiterhin anbieten, aber man will zusätzlich eben auch Ausflüge anbieten, die eben vielleicht ein bisschen untypischer sind, die mal ins Hinterland führen, zu Orten, die jetzt vielleicht nicht typischen touristischen Highlights sind, eben so ein bisschen eine Alternative zum klassischen Programm.
Ja. Du, ich habe tatsächlich gesehen bei TUI Cruises, die National Geographic-Ausflüge gibt es dort jetzt auch.
Und das tatsächlich, scheint sich dann wirklich jetzt durchzusetzen,
das scheint,
dass
wohl so
wieder rein auf den Zug aufklingt.
Das scheint wohl sowas zu sein. Das habe ich gerade letztens erst entdeckt, dass es da jetzt auch so Ausflüge gibt, die da so speziell in ein bisschen tiefer gehen wollen.
Ja. Aber also wir werden ja nochmal darauf eingehen.
Ich finde, Ausflüge machen wir sowieso.
Alternativen, genau. Aber es ist mal wirklich was Besonderes und was anderes. Ob das jetzt für jeden das Richtige ist, gut, da wird man sehen. Aber wer Alternative sucht, der ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall fündig. Und ich meine, auch mit Costa gibt es spannende Routen, auch ab Deutschland, mit Schottland und Irland, also ähnlich deine Route aus der Folge 2.
Mhm.
Und also wer eben mal das Internationale nicht scheut und findet vielleicht hier mal eine Alternative zu AIDA, und man muss sich keine Sorgen machen. Natürlich ist auch an Bord alles in Deutsch, also die Speisekarten gibt es auf Deutsch, deutsche Ansprechpartner. Also das ist jetzt kein Problem, wenn man jetzt vielleicht der englischer Sprache nicht so mächtig ist, und wir wissen es, Italiener, Franzosen, die reden mit Händen und Füßen. Also man wird sich irgendwie verständigen.
Irgendwie kann man sich verständigen, genau.
Definitiv.
Ja, also ich werde auf jeden Fall auch in Angriff nehmen, irgendwann mal auf die Costa zu gehen. Allein schon, um es mir anzusehen und auch um den Vergleich zu haben, weil dann weiß man auch, von was man redet. Ne?
Es hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht. Und
definitiv,
wie ich vorhin schon sagte, wenn man das Produkt, das Schiff an sich von AIDA mag, und das tue ich prinzipiell, dann kann das echt eine Alternative sein, und es bleibt ja dann sozusagen in der Familie der Umsatz.
Ja.
Also von daher, ja, deine Frage von Anfang, vermutlich wird es in die Richtung gehen, dass man sich da ein bisschen ähnlicher wird, aber eben dann doch im einen oder anderen Punkt sich differenziert. Ja. Inwieweit das im deutschen Markt sich gut platzieren lässt, man wird sehen.
Ja, ich denke, zu ähnlich darf man sich auch nicht werden. Man will sich ja nicht gegenseitig Konkurrenz machen. Ne? Das bleibt da immer.
Ja, aber durch die Internationalität hat man, glaube ich, schon ein recht großes Differenzierungsmerkmal.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Von daher, ich glaube, die Ähnlichkeit ist vielleicht da, aber man wird nicht so nah beieinander liegen, dass man es nicht mehr wieder auseinanderhalten kann. Das wird schon funktionieren.
Die wissen schon, was sie tun, was das angeht. Genau.
Ja, wer war noch dabei? Cunard. Und ich stelle jetzt die gleiche Frage wie eben bei Costa nochmal. Woran denkst du bei Cunard?
Ja, Cunard, völlig klar. Die Queen Mary II und die Queen Elizabeth, die beiden großen, ganz klassische Kreuzfahrten, zum Teil auch noch Linienschiffe, meine ich zu wissen, dass sie noch welche haben. Abends mit Smoking zum Gala-Dinner gehen, zum Captain's-Dinner gehen und so. Also diese Sachen natürlich wirklich ganz klassisch
Kreuzfahrt. Da liegst du auf jeden Fall richtig. Also wer jetzt die Rutschen an Bord sucht in den Pool, der wird
vergeblich
suchen.
Die wird es da nicht geben.
Da wird die Reise vorbei sein und man wird sie nicht gefunden haben.
Ja,
definitiv. Ja, aber da hast du schon vollkommen recht. Und genau, die bekannte Queen Mary bekommt jetzt nächstes Jahr eine neue Schwester. Die Queen Anne, die im Mai ihre Jungfernfahrt haben soll. Und wir haben Bilder gezeigt bekommen, wie das Schiff momentan aussieht. Das ist schon noch eine Großbaustelle, aber man ist sehr optimistisch, dass der Mai-Termin zu halten ist. Und dann hat Cunard, und da unterscheiden sie sich auch von anderen Reedereien, gerade mal 4 Schiffe. Also im Vergleich zu anderen sehr, sehr überschaubar.
Ja, aber die haben auch sehr viele immer wieder Fahrer. Also die definitiv sind auch trotzdem gut gebucht, was das angeht.
Ja, absolut. Und sie gehören ja auch mit zu den ältesten Reedereien der Welt und haben auch mal angefangen, als Postschiff für die englische Krone zu fahren. Und selbst heute, das hat sie extra erwähnt, die Mitarbeiterin von Juliet, gibt es noch einen Postkasten, einen Briefkasten an Bord, der auch regelmäßig noch geleert wird. Und gerade für die Überfahrten nach New York auch dann vielleicht mehr oder weniger die Andenkenspostkarte, aber es wird noch Post transportiert.
Tatsächlich.
Ja. Und beim Thema klassisch, also jede Reise und in jeder Kabine beginnt mit einer Flasche Sekt oder Champagner.
Oha.
Ohne Ausnahme. Und natürlich gibt es auch für alle Kabinen Kabinenservice rund um die Uhr. Also das ist dann schon eine echte Kreuzfahrt mit Tradition.
Das ist tatsächlich richtig klassisch, ja, ja.
Und anders kann man sich auch kaum erklären, warum es an Bord einen eigenen Ballsaal gibt, in dem dann tagsüber unter anderem Fechtkurse oder Tangokurse angeboten werden. Also das finde ich schon sehr klassisch.
Ja, schon absolut.
Oder auch eine Bücherei, also eine Bibliothek müsste man eher sagen. Bücherei ist schon fast der falsche Begriff. Über zwei Decks an Bord zu haben, ist auch nicht so üblich. Also bei anderen Reedereien gibt es vielleicht
ein Bücherregal. Genau, ein Bücherregal.
Und du hast den Smoking angesprochen. Ja. Auch da musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich recherchiert habe so über Cunard. Auf der Webseite gibt es in der Tat eine eigene Rubrik für die Kleiderordnung an Bord.
Ja.
Die haben das sehr charmant britisch verpackt, was man am besten einpackt und was am besten nicht. Mhm. Aber dass man das so betont, das spricht für sich.
Ja, ja. Ja, haben sie doch bestimmt auch, wenn sie hier Ballsaal und so, die haben doch bestimmt auch noch so richtig ganz klassisch wie früher so Eintänzer, die mit Damen dann auffordern, damit dann die Leute auch anfangen zu tanzen,
ja,
oder?
Also tatsächlich gibt es die, und man nennt sie bei Cunard die Dance Hosts.
Nein.
An Bord, weil, und das war wirklich auf der Präsentation auch ein eigener Punkt, eine Zielgruppe von Cunard sind alleinreisende ältere Damen.
Ja, das weiß ich.
Also
ja.
Wirklich ganz gezielt. Und die möchten halt nicht alleine tanzen. Also gibt es die Dance-Hosts, die einen dann auch mal zum Tanz auffordern, wenn es denn gewünscht ist.
Na klar.
Aber man ist jetzt nicht so steif, dass es dann, wie man es erwarten würde, nur den Service, und ich bin jetzt bei den Restaurants, zu festen Tischzeiten gibt. Auch bei Cunard gibt es ein Buffet-Restaurant und sogenannte Flexible Dinings, wo man sich an Fischzeiten wollte ich schon sagen, nein, das sind die Tischzeiten, gebunden ist.
Ja.
Was sie aber erwähnt hat, witzigerweise oder spannenderweise, wird das von den deutschen Gästen nicht genutzt. Wir Deutschen scheinen dann doch unsere Routinen zu brauchen, unsere Tischzeiten, und zu denen wollen wir auch dann essen gehen. Also Angebot wird nicht so wahrgenommen, ne? Also
ja, und wie ist denn das, wenn man da als Deutscher jetzt an Bord geht? Ich, wie gesagt, ich war jetzt leider nicht dabei, ich habe es nicht mitgehört, und mit Cunard habe ich mich auch noch nicht so viel beschäftigt. Wie ist denn Bordsprache? Englisch, schätze ich mal? Man muss schon Englisch
können. Ja, also natürlich ist die Hauptbordsprache schon Englisch, aber es gibt auch ein deutschsprachiges Angebot an Bord, also auch wieder die Speisekarten, ja, Ansprechpartner, okay, und so weiter. Und, das fand ich auch erstaunlich, auf den Abfahrten ab Deutschland, also die Nordeuropa-Routen, sind teilweise schon, ich glaube, die Zahl lag bei 70% oder 80% Deutsche an Bord. Also das ist dann schon ein hoher Anteil. Und was mich ebenfalls überrascht hat, das hätte ich bei Kunden auch nicht so erwartet, die Preise sind dann doch niedriger, als man vielleicht erwarten würde. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, ich hatte mal geschaut, so eine 7-tägige Transatlantik-Kreuzfahrt in der Innenkabine kann man auch für unter 800 Euro haben.
Oh, das ist günstig.
Das finde ich jetzt, und man muss dazu
sehr
sagen,
fair, die
Innenkabine,
ja,
bei Cunard oder auf den neuen Schiffen ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Innenkabine der klassischen, also mit klassisch meine ich jetzt so die AIDAs und MSTs und Tri-Cruises dieser Welt, sondern auch da war das Platzangebot ganz ordentlich. Also das war jetzt nicht, dass man das Gefühl hatte, irgendwie beengt übernachten zu müssen. Nein, 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 das war schon ganz gut. Und auch, sage ich mal, die Nordeuropa-Touren, die ich eben angesprochen habe, sind jetzt gar nicht so weit von den anderen Mitbewerbern entfernt. Also für das Produkt, das man bekommt, würde ich sagen, vollkommen akzeptabel. Und ja, also hätte ich so nicht gedacht.
Ja, das klingt ja super. Also ja, wer war denn noch da? Erzähl mal,
ja,
das ging ja weiter
Holland
mit
America Line.
Holland-America.
Also damit eine weitere Carnival-Tochter, denn im Prinzip waren alle Hochseereedereien, die an dem Tag vorgestellt wurden, Teil des Carnival-Konzerns. Und Holland-America ist vielleicht gar nicht mal so eine bekannte Carnival-Tochter.
Ist auch. Also ich habe schon gesehen, sie lagen auch schon neben uns. Sind die was von der Flagge fahren die, oder sind eine amerikanische Reederei dann letztendlich den amerikanischen Markt bedienen?
Ja,
oder?
Also natürlich, faktisch sind sie natürlich amerikanisch, weil sie 1989 bereits von Carnival gekauft worden sind. Also Mutterkonzern war mit klar amerikanisch, aber Sitz von Holland America ist weiterhin in Rotterdam, wo die Verwaltung auch sitzt und die Schiffe fahren unter niederländischer Flagge.
Ja, und deswegen haben auch niederländische.
Also an Bord der Dutch Touch.
Ja, ja, die haben auch niederländische Namen, meine ich, so Saandam und so. Die
alle Schiffe ist nur hinten mit dem Damm.
Ja, ja, genau, genau, genau.
Das Damm ist sozusagen das Verbindende. Genau, also niederländische Flagge ist schon, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Dürfen jetzt nicht so viele Reedereien haben. Und von daher, ja, also so semi-amerikanisch, definitiv europäischer Touch an Bord.
Ja, da wir jetzt ja gerade eben über Tradition und klassische Kreuzfahrt geredet haben, wie klassisch ist denn Holland America? Ich meine, amerikanischer Markt ist dann doch eher bunt und laut. Wie läuft es denn da so ab?
Ja, also auch bei Holland America hat man eine recht lange Tradition. Also die Reederei gibt es bereits seit 150 Jahren und auch damals war vielleicht das Ganze nicht ganz so wie heute. Also man hat früher eher die Auswanderer in die USA gebracht und das hatte wohl mit klassischer Kreuzfahrt nicht viel zu tun. Sie hat dann auch ein paar Bilder gezeigt, das waren dann eher noch so, ich will nicht sagen Segelschiff ähnlich, aber das war vom Komfortgrad sicherlich noch eher, nicht so gemütlich. Mhm. Wenn man aber sein Essen auch heute noch auf Delfter Porzellan serviert und es auf jeder Reise eine Orange Party gibt, in der man wirklich sein orangefarbenes Outfit auftragen kann und wenn man es nicht dabei hat, auch an Bord kaufen kann, dann hat es schon was mit Tradition zu tun, wenn auch vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber eben so ein bisschen eine modernisierte, elegante Tradition.
Ja. Ja, und was machen sie denn noch so anderes, Besonderes? So, ich meine, jede Reederei, auch die amerikanischen, hat ja jeder so sein Special.
Ja.
Wie sieht's da bei Holland America aus?
Also, vielleicht mal ein paar Eckdaten zuerst. Mhm. Die Schiffe von Holland America sind eher so mittelgroß und davon haben sie 11 Stück. Wenn ich sage mittelgroß, dann reden wir von ungefähr 2700 Passagieren. Also, ich sag mal, also, im Groben ist das so die AIDA Sphinx-Klasse.
Ja,
in etwa,
wollte gerade sagen,
ganz, ganz grob.
Die kleineren Mein-Schiffe, die 3 bis 5.
Ja,
3 bis
und
6.
Da unterscheiden sie sicherlich von anderen amerikanischen Reedereien. Es ist nicht der schwimmende Freizeitpark.
Ja.
Mhm. Da wird man die Achterbahn und die Kartbahn an Bord definitiv nicht finden.
Das haben ja andere.
Genau.
Also dann doch eher klassisch, so eher europäische Richtung.
Ja, also man konzentriert sich schon eher auf die Kreuzfahrt im klassischen Sinne und auch, sag ich mal, den Reisen selbst geht man eher hin zu längeren Reisen. Also man hat hier nicht so diese klassischen, in Anführungszeichen das klassisch, die 7 Tage ab bis Reisen, sondern wirklich auch ein bisschen längere Abschnitte, wo man auch ein bisschen was sehen kann. Der Altersschnitt ist dann doch bisschen höher vielleicht als bei den europäischen Reedereien mit 55 plus. Und ja, auch hier, es ist natürlich eine internationale Reederei. Also Englisch hilft definitiv an Bord. Da kommt man mit dem Deutschen nicht ganz
so gut. Sollte man dem Englischen definitiv.
Definitiv, ja.
Und das Routing, wie sieht es da aus? Also ich sehe es jetzt, wenn ich so die Calls anschaue in den Häfen und so weiter. Europa sieht man sie nicht ganz so oft nebenan liegen. Wie sieht es da im Routing aus? Wo fahren die so rum?
Also im Vergleich zu den altbekannten Reedereien haben sie sicherlich so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Also der Klassiker bei Holland America ist definitiv Alaska, wo im Sommer, ich glaube, 5 Schiffe waren es, alleine fahren, von der amerikanischen Westküste ab. Aber auch Hawaii, Südsee und Japan, also es sind schon eher die sag ich mal, aus europäischer Sicht ungewöhnlichen Ziele, wobei ich aber auch schon Holland America Schiffe in der Tat in der Karibik neben uns habe liegen sehen und auch schon in Nordeuropa, aber das ist halt nicht deren Schwerpunkt, definitiv, ja.
Und an Bord Entertainment, die Amis sind ja normalerweise relativ stark, was das Entertainment angeht.
Ja, wie sieht's da aus? Anders. Also wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den deutschen oder europäischen Reedereien und das mal als Standard bezeichnen darf, dann ist Holland America sicherlich eher unklassisch und vielleicht dann doch wieder eher ein bisschen traditionell. Also um mal einfach ein paar Beispiele zu nennen, es gibt eine Kooperation mit BBC Earth. Das heißt, es laufen auf einem großen, also einem großen LED-Band Naturbilder, schöne, wundervolle Filme, die dann mit Live-Musik an Bord unterlegt werden. Also ist jetzt kein actiongeladenes Unterhaltungsprogramm mit Gesang, sondern eher so ein bisschen gediegener. Wer aber Gesang mag und Musik, die Besonderheit bei Holland America ist der sogenannte Music Walk. Das ist im Prinzip ein eigener Bereich auf dem Schiff, wo nebeneinander verschiedene Bars und Lounges liegen, alle mit Live-Musik, und im Prinzip kann man da den ganzen Abend lang von Bar zu Bar ziehen und sich Live-Musik an unterschiedlichster Art anhören. Also habe ich so auch noch nicht gesehen oder gehört. Mhm. Und da ist auch für jeden sicherlich was dabei. Fand ich spannend.
Ja, das ist mal was Besonderes, auf jeden Fall. Ja, und was gibt's über die noch so zu sagen? Gibt's noch irgendwas anderes?
Ja, also zwei Besonderheiten sind mir in Erinnerung geblieben. Es gibt einen eigenen Poolbereich nur für Erwachsene. Also jetzt würde ich mal unterstellen, das hat er jetzt nicht gesagt, der Vertreter von Holland America, dass die Anzahl der Kinder an Bord generell wahrscheinlich eher gering ist, aber dennoch gibt es eigene Poolbereiche nur für Erwachsene. Und wir hatten das Thema bereits in der Folge 3, als wir über die neue Mein Schiff Relax gesprochen haben und das Thema Rauchen auf dem Balkon. Bei Holland America ist das Rauchen auf dem Balkon generell verboten. Und es gibt auf dem ganzen Schiff nur einen einzigen Raucherbereich am Heck.
Oh,
das heißt, als Raucher hat man es definitiv schwer.
Da hat man es echt schwer. Also ich meine, zum Rauchen an Bord, ich meine sowieso, dass AIDA und TUI Cruises da eine absolute Ausnahme weltweit sind, dass man auf dem Balkon rauchen darf. Aber ist übrigens mal eine gute Frage. Sollen wir mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen,
auf jeden
wie
Fall.
Wie sie das so finden. Also bei Spotify können wir ja eine Umfrage einstellen. Das werden wir dann machen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Oder schreibt uns mal eine Nachricht an mail@zweimanninboot.de. Wir haben dann nämlich jetzt seit neuestem eine Homepage.
Genau.
Und füllt die Umfrage bei Spotify aus. Würde uns mal interessieren, was ihr zu dem Thema Rauchen an Bord und
genau.
Rauchen
wir hatten ja die Frage meint. Schon eben in der dritten Folge. Und ich fände es auch spannend, ob das angenommen wird, ob es gut empfunden wird oder ob das doch eher kritisch gesehen wird. Also ich bin gespannt. Ich habe noch nicht so ein abschließendes Bild, wie die Meinungen dazu ausfallen werden. Ich bin wirklich neugierig.
Ich glaube, im Zuge der neuen Mein Schiff Relax und der Idee, dass man die Balkone trennt, da wird es auch noch ganz viel Bewegung geben und viele, viele Meinungen und Ideen. Ja, und zurück mal zu deiner Academy. Dann kam AIDA. Ich meine,
ja,
da können wir genauso schnell drüber gehen wie bei TUI Cruises beim letzten Mal. Ja? Weil darüber reden wir ja dauernd.
Genau. Also ja, im Prinzip, so richtig Neues gab es nicht zu berichten. Und sind wir mal ehrlich, AIDA kennt halt auch jeder. Ja? Also das war auch ein wenig Thema der Vorstellung. Es gab Zahlen, Daten, Fakten zu den Erfolgen der Vergangenheit oder den aktuellen Erfolgen. Und darauf hat man sich dann so ein bisschen auch ausgeruht, wenn man das mal so sagen darf. Und ich meine, es wurde eine Studie vorgestellt, dass die Bekanntheit von AIDA eben wirklich auf dem deutschen Markt bei 85,2% liegt. Und wir haben es vorhin schon mal kurz besprochen, die Zahl bei TUI Cruises lag bei 57,6%. Ja, ich meine, wir haben jetzt die Studie nicht vorliegen und man müsste wahrscheinlich mal in die Details reinschauen, wer befragt worden ist und wie genau. Aber ich glaube, unbestritten ist, sie sind bekannt.
Ja, also definitiv
da die bekannteste
Marke
sagen,
auf dem deutschen Markt, da brauchen wir nicht drüber reden.
Genau.
Auf jeden Fall.
Ja, und also es war schon ein bisschen das sich selbst feiern, dass man eben bei Marken Bekanntheit, Attraktivität, Preis-Leistung, Innovation eben überall ganz, ganz vorne dabei ist. Und ich meine, nach 27 Jahren auf dem Markt hat man eben auch seinen Platz gefunden.
Ja, natürlich. Ich meine, dazu ist man ja schon lange genug dabei. Und witzigerweise, wir haben es vorhin auch kurz vor der Folge miteinander besprochen. Ich komme ja ganz frisch von unserem Amondo-Jahrestreffen zurück. Da war auch AIDA da. Ich habe diese Präsentation natürlich auch gesehen. Und ich habe genau die gleichen Eindrücke gehabt, wie die du jetzt geschildert hast. Also tatsächlich, man ruht sich ein bisschen aus. Also
ja, dann.
Mal schauen, ob das so weitergeht. Ne?
Ja,
gab es bei euch jetzt zum Beispiel auch noch ein paar News von AIDA, die man jetzt vielleicht hier noch.
Ja, was heißt
könnte.
News? Ne? Also wenn man jetzt das vegetarische Restaurant, das auf AIDA Prima, Perla und Nova in dem ehemaligen Kochstudio untergebracht ist, als Neuigkeit verkauft, ja, dann gab es eine Neuigkeit. Wenn man jetzt das schon als Hand voraussetzt, dann müsste man beim Thema Neuigkeiten eher Nein sagen. Und ja, ich meine, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Cruise Academy in Frankfurt, da war MSC zu Gast und die haben ja berichtet, dass man in den nächsten Jahren also wirklich fleißig neue Schiffe in Dienst stellt, auch zum Thema Nachhaltigkeit eben hier was zu tun, ja. Habe ich mir erlaubt, die Frage auch zu stellen, ne? Also AIDA möchte auch nachhaltig werden, wenn auch bis 2050 war es, glaube ich, klimaneutral sein, aber nichtsdestotrotz, auch da müsste man ja, denn jetzt sind ja wirklich die drei, sag ich mal, alten Schiffe, die mit Nachhaltigkeit wirklich nichts zu tun hatten, von Bord gegangen. Und die Sphinx-Schiffe, ja, die haben Landstrom und aber halt eben nicht vergleichbar mit dem, was man heute auf dem Markt als modernes Schiff wirklich klimaneutral haben könnte. Also die Frage lag auf der Hand, wird es zum Thema Neubauten irgendwie eine Information geben oder hat man da schon was in petto? Und naja, zumindest offiziell war die Aussage, dass da nichts in Planung ist und man doch eher in die alten Schiffe investieren möchte. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich meine, die alten Schiffe sind jetzt unterschiedlich alt, aber auch die haben ihre rund 20 Jahre irgendwann demnächst auch auf dem Buckel. Und wenn ich jetzt mal so eine Lebensdauer eines Kreuzfahrtschiffes von knapp 30 Jahren annehme, lieben 10 Jahre Vorlaufzeit, 3-4 Jahre für so eine Schiffsplanung, dann brauchst du auch mal ein bisschen, bis es gebaut ist. Also man wird sich irgendwann sicher demnächst mit dem Thema befassen müssen. Und da bin ich so ein bisschen bei deiner Aussage zu Costa. Ja, ich denke, nach Corona mussten sich alle erstmal ein bisschen neu sortieren und so ein bisschen gucken, wie sich der Markt generell entwickelt, wie der Bedarf aussieht. Ich denke, man wird es vermutlich noch ein bisschen beobachten wollen. Ich meine, aktuell kann man sagen, ich glaube, Kreuzfahrt ist wieder da, ganz allgemein.
Sehe ich auch so, ja.
Und das war auch sozusagen so die Stimmung bei den anderen Reisebüros, die dabei waren. Aber weil man eben erstmal ein bisschen beobachten will, und das ist jetzt meine Interpretation, würde ich mal sagen, bleiben uns die Sphinx-Schiffe auch noch eine ganze Weile erhalten. Und umso spannender wird es, wenn dann AIDA doch noch irgendwann um die Ecke kommt und sagt, wir haben eine Idee.
Ja, ich meine, jetzt es ist natürlich auch so, man will aktuell, ja, wollen ja alle viele Nordtouren und vor allem Norwegen ist ja sehr, sehr, sehr beliebt bei den Kreuzfahrten, weil man sich auf dem Schiff das Land auch noch gut leisten kann. Wenn dann die Fjorde zugemacht werden für die großen Schiffe, die nicht klimaneutral unterwegs sind, dann muss sich jeder was einfallen lassen. Das fängt an bei Biokraftstoffen, die aus 100% Erneuerbaren gewonnen werden oder aus Wasserstoff angetriebenen Geschichten, Batterien in irgendeiner Form oder Brennstoffzellen. Und wenn AIDA sich aber ein bisschen jetzt ausruht, ich glaube, also von meinem Gefühl, weil da hatten wir es nämlich auch gerade am Wochenende sehr lebhaft drüber diskutiert, natürlich MSC prescht da wahnsinnig nach vorne und die bringen wahnsinnig viele Betten aufs Wasser in den nächsten 5 Jahren. Ne?
Absolut. Also
da ist ja müssen sich alle
Jahr
warm anziehen.
Ne?
Da,
genau.
Ja.
Und ja, also nicht nur das. Und ich sage mal, ich habe jetzt gerade aktuell den Fall, ich hatte eine Kundin, die hatte eine Nordeuropa-Kreuzfahrt gebucht mit dem Geiranger Fjord. Das war sozusagen das Hauptargument für die Reise. Und es gibt schon im Vergleich, subjektiv gesehen, gar nicht mehr so viele Reisen, die den Geiranger überhaupt mit dabei haben, was früher mehr oder weniger Standard gewesen ist. Und gerade jetzt die Tage kamen die Routenänderung von AIDA, Geiranger ist gestrichen, ersetzt worden durch Alesund, glaube ich, war es, und Andersnes, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall Geiranger gestrichen.
Auch schön, aber kein Vergleich.
Auch schön, aber die Kundin wollte halt den Geiranger Fjord und wenn das quasi regelmäßiger passiert, warum auch immer, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, woran es jetzt lag, aber wenn das regelmäßiger vorkommt, dann werden sich sicherlich dann auch die Gäste vielleicht umorientieren zu Reedereien, die weil sich vielleicht die moderneren Schiffe haben das anbieten, was da man sehen möchte. Und da bin ich wieder bei unserer letzten Folge. Was ist für die Kreuzfahrtgäste am wichtigsten? Die Destination. Ja. Das ist halt das Top-Thema, warum man eine Kreuzfahrt bucht. Ich möchte einen bestimmten Ort sehen. Und wenn man mir diesen Ort nimmt, dann gehe ich dahin, wo der Ort noch angefahren wird.
Genau, also, ich sehe genauso. Ja, ja, soll mal weitergehen.
Aber ja, na, also eins habe ich noch. Also ein bisschen was habe ich dann schon noch, auch wenn es zu AIDA nicht viel Spezifisches gab, gab es dann doch noch zumindest aus meiner Sicht eine spannende Zahl. Thorsten, was glaubst du, wie viele Deutsche wollen in den kommenden 3 Jahren eine Kreuzfahrt machen?
Also aus dem Bauchgefühl raus hätte ich jetzt gesagt, wollen eine machen oder können sich's vorstellen? Wollen eine, wie ist die Frage?
Ja, also können sich's vorstellen, sagen wir es mal so.
Können sich's vorstellen, hätte ich gesagt, vorstellen kann man sich ja immer viel, also hätte ich gesagt, so um die 60-70%. Ja.
Ja, ganz so viel sind's nicht, es sind 45%. Ja. Und um die Frage ein bisschen zu präzisieren, also von diesen, nicht von diesen, sondern 18% der Befragten planen zumindest mal ganz sicher eine Kreuzfahrt. Also schon relativ viel. Ich kenne jetzt die Vergleichszahlen von vielleicht vor 10 Jahren nicht. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein Unterschied ist. Also 45% ist schon.
Wir hatten tatsächlich eine ähnliche Vorstellung, also eine ähnliche Präsentation, wo auch so Zahlen genannt wurden. Es ist immer auch, und dann haben wir auch genau darüber diskutiert. Es ist immer die Frage, wie ist denn die Frage gestellt? Können Sie sich etwas vorstellen? Vorstellen kann man sich immer viel. Ob man es dann auch tut oder nicht, ist ja dann ein zweiter Schuh, gell?
Ja, also, ich meine, es ist immer die Frage, wer gibt die Studie in Auftrag?
Das ist der nächste Punkt, genau.
Wer bezahlt dafür? Nein, genau. Also ich will nicht unterstellen. Also
ich glaube schon, dass Kreuzfahrten im Kommen sind und dass auch viele Leute gerne eine machen wollen. Sonst würden wir das hier ja auch nicht machen.
Absolut. Und wir sind ja nur beide auch, gehören zu der Fraktion, die definitiv Spaß hat, aber mit Schiffen zu verreisen.
Definitiv.
Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zahl, egal welche Reederei sie gemacht hätte, in einem ähnlichen Bereich liegen würde. Von daher, nein, alles gut. Ja, zu guter Letzt, Amadeus Flusskreuzfahrten waren auch zu Gast.
Wir
beschäftigen uns ja hier eher mit Hochseekreuzfahrt. Daher würde ich jetzt den Bericht über Amadeus Flusskreuzfahrten einfach mal auslassen. Aber eine Information, die gegeben worden ist, fand ich dann doch wiederum ganz interessant. Bei den Flusskreuzfahrten wird das Publikum mittlerweile schon auch jünger.
Ja.
Wobei, wenn ich jetzt von jünger spreche, dann liegen wir vermutlich immer noch im Schnitt 10 bis 15 Jahre über dem, was bei Hochseekreuzfahrten als jung bezeichnet wird.
Ja, klar.
Und also als Best-Ager über 50 ist man an Bord definitiv noch jung. Und was habe ich daraus gelernt? In 3 Jahren bin ich ein Best-Ager.
Ja, ich meine, ich war ja auch schon auf dem Fluss unterwegs und das sind auch das Sachen, die ich so mitgenommen habe für mich. Es wird jünger, die Schiffe werden moderner, definitiv, auch die Flusskreuzfahrtschiffe.
Also, das absolut.
Die sehen ganz, ganz toll aus, wenn man da so anschaut, da denkt man, boah, schön, also modern und nicht so diesen alten Barockstil mit Kronleuchten.
Nein,
und
Gottes Altrosa, nein, sehr modern. Ja,
sondern da gibt es zum Teil auch echt schöne, schöne, interessante Innendesigns und alles.
Ja. Also ich glaube, da müssen sie sich auch rein vom Design her nicht mit einem Hochseekreuzfahrtschiff.
Und es kommt auch schönes Schiffsfeeling auf. Ja,
ja, also schon. Nein. Also es ist wirklich vom Produkt her sicherlich spannend und auch die Ziele. Ich meine, so eine Donaukreuzfahrt, da sind tolle Orte dabei, gar keine Frage. Und ich war jetzt noch nicht auf einem Flusskreuzfahrtschiff. Ja, so das große Hochsee-Feeling ist halt, glaube ich, schon noch mal was anderes. Ja? Aber der Trend geht dahin, auch hier jünger zu werden. Jetzt, Anekdote vielleicht am Rande. Ich meine, sie erzählte auch dann, dass viele Gäste mittlerweile eben Gruppen sind, und zwar die Großeltern, die mit ihren Kindern und Enkeln gemeinsam die Reise antreten und auch für alle bezahlen, weil man möchte ja dann als eben klassischer Flusskreuzfahrtgast mit Ü80 vielleicht eben nicht mehr auf ein Hochseeschiff gehen. Und welche Kinder oder welche Enkel sagen nein, wenn die Großmutter bezahlt? Und das hilft natürlich am Altersschnitt, ne?
Ja, das ist allerdings auch richtig, ja. Ja, und was ist dein Fazit? Also, was hast du jetzt von dem Tag so mitgenommen?
Ja, also zum einen natürlich wieder spannend, einfach wieder mehr von anderen Reedereien zu erfahren, die ich bisher eben nicht so auf meinem persönlichen Radar hatte oder vielleicht wirklich nur dem Namen nach kannte. Und mich hat auch eine Umfrage beschäftigt, die vor Ort gemacht wurde, unter den anwesenden Reisebüros, aber die auch vom Veranstalter FVW im Vorfeld bei Reisebüros durchgeführt worden ist. Und ich habe es auch, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz angerissen. Und zwar ging es darum, was wollen die Kunden hinsichtlich der Schiffsgröße? Und hier war das klare Ergebnis, die Kunden wollen eigentlich eher die kleinen Schiffe und nicht die großen Megaliner, ohne jetzt zu definieren, was ein Megaliner ist, ne? Also das ist jetzt, und wenn man sich jetzt anguckt, was die Reedereien vom Stapel lassen, im passenden Sinn des Wortes, dann entspricht es eigentlich nicht dem Kundenwunsch. Ich verstehe es aus Reedereisicht, dass es ein Wunsch ist, die Schiffe größer zu machen und die Kosten zu drücken. Und das könnte echt spannend werden, wie die Kreuzfahrt der Zukunft aussieht, wohin sich's entwickelt. Also das ist definitiv ein Thema,
ich glaube,
wo man wirklich...
Allein über das Thema könnten wir schon wieder eine Stunde reden, weil da fällt mir so viel ein, was ich dazu sagen könnte. Klar, mit den großen Schiffen ist auch mein Dafürhalten oder mein Gefühl. Klar, die großen Schiffe völlig klar, völlig viel wirtschaftlicher zu betreiben, effizienter, man hat weniger Abfall und so weiter. Also es spricht sehr, sehr viel für die großen Schiffe, aber jeden, den man fragt, ach, ein kleineres Schiff wäre schöner.
Ja, also meine persönliche Einschätzung ist, und das ist auch ein Thema, was wir in der letzten Folge ja zumindest schon angerissen haben, ich glaube, es wird eine Differenzierung geben. Wenn ich jetzt mal sage, dass Kreuzfahrt früher schon ein Luxusprodukt war, ne? Also nicht für jeden hochpreisig und sicherlich für Leute, die sich leisten konnten und ja mittlerweile wirklich zu einem klassischen Pauschalurlaub auch geworden ist, der mit dem Urlaub an Land jetzt irgendwie durchaus vergleichbar ist, dass es wieder dahin gehen wird, dass eine Differenzierung stattfindet. Es gibt ja, wir hatten es schon gesagt, dieses Schiff-im-Schiff-Konzept zum einen, beziehungsweise ja,
die sind
eben,
halt im Kommen,
das ist diese, genau. Aber auch diese kleinen Expeditionskreuzfahrtschiffe. Und das sind ja dann wirklich kleine Schiffe, ne? Also mit die 200 Gästen an Bord.
Genau, MSC macht es jetzt vor, Explorer Journeys.
Genau.
Man nimmt das Schiff im Schiff-Konzept und baut ein Schiff drumrum, das eigentlich eigenständig ist und lässt den Rest weg.
Das heißt, die sich leisten können, das kleine Schiff auch zu bezahlen, werden genau das tun. Das heißt, das sind die Gäste, die dann vermutlich bei den großen Schiffen wegfallen werden.
Ja.
Und die sagen, hey, ich möchte einfach eine Kreuzfahrt machen und das ist wie ein Urlaub an Land für mich. Für die ist dann sozusagen der Begriff Megaliner ist gefallen, wie gesagt, ich möchte das nicht definieren.
Ja.
Ist dann vielleicht das richtige Produkt dafür und vielleicht findet sich auch eine Nische irgendwo zwischendrin. Na, also,
man wird sehen, wo die Reise hingeht. Mann, was hat
ein genau. Spruch, aber deswegen oder? Fand ich so spannend, weil das eben wirklich ein Thema ist, was wahrscheinlich keiner so richtig vorhersagen kann oder abschätzen kann.
Ja.
Von daher,
ja.
Dann würde ich sagen,
sind wir durch.
Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende, interessante Kreuzfahrtthemen.
Ja, und ihr dürft natürlich unseren Podcast auch jederzeit bewerten und wir freuen uns über jedes Feedback und die Anregungen, die wir von euch bekommen. Wollt ihr uns irgendwie schreiben oder so? Wir haben seit neuestem eine neue Homepage und unsere Kontaktdaten findet ihr auf www.zweimanninboot.de. Alles zusammengeschrieben, natürlich mit den Punkten. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch und schöne Reise.
Ja. Alle Mann von Bord.
Alle Mann von Bord, genau. Tschüss.
Tschüss.